meine ich bin doch seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Erjocht und wären wir auf um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Ob der Dünnste oder der Fette, bei uns ist jeder.
So, heute habe ich mal wieder das Glück, die Moderation an einem Ort durchführen zu können, wo, wenn ich aus dem Fenster rausgucke, ich gleich auf den Rhein gucke, beziehungsweise ich gucke sogar auf die falsche Seite des Rheins, denn ich bin hier im Meisterhaus neben dem Schloss Engers in Engers. Und dieses Meisterhaus ist heute unter einem anderen Namen auch bekannt. Und wie dieser Name ist und was da passiert, das erzählt der heutige Gast, das erzählt Rolf Ehlers. Hallo Rolf.
Hallo Rainer, danke für die Einladung.
Ja, also wie heißt das Meisterhaus?
Das Meisterhaus hier in Engers ist heute noch besser bekannt unter dem Titel Landesmusikakademie. Mhm. Und dazu gehört nicht nur das Meisterhaus, sondern auch das schräg gegenüberliegende neu gebaute Gebäude namens Musikerhof, in dem unsere Rezeption und 15 Gästezimmer angesiedelt sind.
Ja. Ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, wie es mir zu Anfang auch ging. Allen ist so bekannt, da in Engers, da ist irgendwas mit Musik, tendenziell mit klassischer Musik. Und alles, was da passiert im direkten Schlossumfeld, das ist so, ja, ein Bottich, in dem das so alles stattfindet. In Wirklichkeit sind es aber zwei Bottiche. Und da vielleicht wirklich, damit das von vornherein mal geklärt ist, also was ist die Villa Musica und was ist die Landesmusikakademie in wenigen Worten?
Wenige Worte, das ist jetzt eine Herausforderung. Nein, zunächst mal ist es total verständlich, dass man als Bürger irritiert ist. Es ist ja schon ungewöhnlich, dass eine Musikakademie überhaupt an einem Ort angesiedelt ist. So viele Orte gibt's nicht in Deutschland, die eine Musikakademie haben. Und dann gleich zwei, das stiftet natürlich Verwirrung. Da liegt die Idee nahe, dass irgendwie nur eins sein kann oder darf. Das Schloss gehört der Villa Musica und das schon seit knapp 30 Jahren. Und die Villa Musica ist eine Landesstiftung, die spezialisiert ist auf die Förderung hochbegabter Kammermusiker. Mhm. Und damit hat sie sich wirklich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland, aber auch international einen hervorragenden Namen gemacht. Und die Landesmusikakademie ergänzt im Prinzip diese Arbeit, indem sie alles das macht, was nicht die Förderung hochbegabter Kammermusiker ist, sondern quasi für die Jedermänner, die Laien, aber auch die jungen Profis in anderen Instrumenten, also sprich Chöre, Orchester, Instrumentalisten, Chorsänger, Solisten, das ganze Musikspektrum hier versorgt.
Und das, also ich werde nicht der Einzige sein, der euch kennt von den Konzerten, die hier auch verschiedentlich stattfinden und stattgefunden haben. Und da merkt man ja auch, da ist wirklich die gesamte Bandbreite. Also das geht von im Grunde volksmusikalischen Sachen über klassische Dinge, über Popmusik bis hin zu Jazz. Also im Grunde alles, was Musik ist, kann hier stattfinden, richtig?
Genau, das zeichnet das Haus auch aus, diese enorme Vielfalt und die Größe der Bandbreite. In dem Sommer jetzt und auch schon im Sommer 2020, die ja Corona-bedingt so ein bisschen merkwürdig verlaufen sind und wo wir dann in die Offensive gegangen sind und diese Hofkonzerte angeboten haben, da haben wir uns ja bemüht, die komplette Bandbreite abzubilden. Und tatsächlich entstand da ein wunderbarer Spiegel der Akademiearbeit, in dem wir eben sowohl Streichquartette als auch Jazzmusik, wir hatten Liedermacher, wir hatten Percussion-Duos, also ganz unterschiedliche Dinge. Und genau das ist eigentlich das, was hier gearbeitet wird. Wir hatten junge Leute, wir hatten alte, wir hatten Profis, wir hatten sehr talentierte junge Amateure. Schüler, Studenten, also es war tatsächlich alles dabei.
Und also Akademie beinhaltet ja, dass gelehrt wird, dass Wissen vermittelt wird. Wie sind so die typischen Dinge, die hier passieren? Also wofür kommen Menschen hierhin?
Das ist eine sehr gute Frage. Danke dafür, denn wir können gleich mit einem weiteren Missverständnis aufräumen. Wir haben hier keine regelmäßigen Studenten oder Schüler. Das wird oft gedacht.
Ja.
Wir werden oft angefragt, auch ob einer unserer Studenten mal einen musikalischen Beitrag auf einer Ehrung oder bei einer Feier leisten kann. Unsere Arbeit ist eine reine Projektarbeit. Also wir bieten eigene Workshops an. Circa 100 pro Jahr inzwischen tatsächlich. Die dauern zwischen 2 und 5 Tagen in der Regel. Man kommt also hierher, übernachtet hier. Wir wollen ja schließlich auch, dass unsere Bettenkapazität ausgelastet ist. Mhm. Deswegen gehört dieses Mehrtägige, gehört zu unserem Konzept mit dazu. Also man übernachtet hier, isst, und zwar im Schloss Engers unten im Restaurant. Das steigert natürlich auch den Wohlfühlfaktor und den Flair. Und dann fährt man irgendwann wieder nach Hause. Und genauso tun es auch die Orchester und Chöre und Musikvereine, die zu Probenphasen zu uns kommen. Auch die reisen an, in der Regel dann freitags meistens, bleiben das Wochenende, fahren sonntags nach Hause und kommen dann irgendwann ein Jahr oder 2 Jahre später wieder. Also alles, was wir tun, es ist immer ein Kommen und Gehen, es ist alles in Projekten. Und es gibt es eigentlich nicht, dass sich Menschen hier mehrere Wochen oder Monate aufhalten.
Mhm. Also Projektarbeit, Workshop-artig. Und wie groß sind so die Gruppengrößen, die dann sich hier zusammenfinden?
Das ist ebenfalls ganz unterschiedlich. Wir haben Streichquartette oder Klaviertrios, die hier mal ein paar Tage proben. Dann reden wir über 3 Menschen. Und wenn das Landesjugendorchester kommt, dann reden wir auch mal über 100 junge Leute, die hier auch die ganze Umgebung prägen. Die Nachbarn können das bezeugen.
Ja, und das Ganze ja auch wirklich sehr, sehr schön gelegen hier. Also wenn man hier durch die Schlossgasse oder?
Alte Schlossstraße.
Hieß die denn schon, das weißt du wahrscheinlich nicht, du bist noch nicht so lange hier.
Aber ich habe mich informiert.
Hieß die denn auch schon Alte Schlossstraße, als Engers noch nicht zu Neuwied gehörte, oder musste die umbenannt werden, weil es in Neuwied schon eine Schlossstraße gab?
Genauso war das, als Engers zu Neuwied. Als Engers zu Neuwied kam, durfte jeder Straßenname nur einmal vorkommen. Und da gab es einige Umbenennungen hier in Engers. Und da wurde aus der Schlossstraße die alte Schlossstraße.
Aha, zur Sicherheit. Aber wahrscheinlich wird es noch genügend Engerser geben, die das Alte gerne weglassen und trotzdem wissen, wovon die Rede ist.
In Engers weiß man das, genau.
Ja, aber wenn man da durchgeht, das ist ja schon sehr ein hübscher Anblick, und wenn man dann hier runterkommt und durch die Gasse nebenan sind ja auch noch ein paar tolle Fachwerkhäuser und auch das Meisterhaus selbst ist ganz schön. Ja, ich glaube, da kommen die Leute gerne hin und sind wahrscheinlich auch ganz schön angetan, oder? Gibt's da so Rückmeldungen, was sie, wenn sie nicht unbedingt vorher wussten, wo sie da hingeraten, wie sie dann reagieren?
Ja, absolut. Zunächst mal ist es richtig. Es ist ein bisschen überraschend, welcher Anblick sich auftut, wenn man jetzt zum Beispiel am Bahnhof ankommt und dann durch diese eher gewöhnlichen Straßen durch Engers geht, bis man schließlich hier plötzlich vorm Schloss steht. Also da tut sich plötzlich eine Idylle auf oder ein wirklich ganz reizvoller Anblick. Und hier das Arbeiten mit Blick auf den Rhein, das ist ein tolles Flair, das hat man nicht an vielen Orten. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass wir sehr, sehr viele Stammgäste haben, die immer, wenn sie bei uns sind, schon schauen im Kalender, wann können wir uns den nächsten Zeitraum sichern, dass wir hier wieder unser Plätzchen finden.
Ja, also ist dann schon ein Standortvorteil,
absolut,
dass es so schön ist. Dafür vielleicht mal ein bisschen persönlich, also man wird es raushören, ich kenne Rolf schon ein bisschen länger und wir haben auch schon über verschiedene Dinge uns mal unterhalten, von daher kann ich heute nicht ganz so ehrlich neugierig sein, wie ich das gerne bin, weil ich manchmal schon ungefähr weiß, was kommt. Aber ich weiß ja, hier bei Jeder ein Ferscht geht's ja um Neuwitter und so, du bist ja nun nicht gebürtig von hier, sondern bist hier gelandet, wenn ich das richtig im Kopf habe, so Richtung Hessen, gell? Aus dem
genau, also so weit bin ich nun auch nicht entfernt, aufgewachsen im Taunus.
Ja.
Das ist eine Dreiviertelstunde Fahrt von hier. Dann hat es mich allerdings noch mal ganz woanders hin verschlagen zum Studium nach Freiburg. Und wer Freiburg kennt, der weiß, dass wenn man da länger war, dann fesselt einen diese Stadt irgendwie. Die lässt einen nicht mehr los. Dann gab es noch ein paar Umwege über Italien und kurz aus Versehen auch mal im Ruhrgebiet. Und dann bin ich wieder im Taunus gelandet, von wo aus ich dann auch 2014 hier diese Position angetreten habe. Und die ersten 5 Jahre bin ich tatsächlich gependelt, jeden Tag 130 Kilometer. Und vor 2,5 Jahren etwa fiel dann die Entscheidung, dass es besser wäre, hier auch zu wohnen. Und seitdem bin ich Engasser.
Und als du diese Stelle angetreten hast, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen können, aber wusstest du da schon, wo das sein wird und kanntest du das schon? Also kanntest du den Ort schon oder war das für dich mit eine Verbindung, die vielleicht dazu beigetragen hat, dass du dich darauf eingelassen hast?
Ja, tatsächlich wusste ich ungefähr, worum es geht, weil ich in einem früheren Leben ja auch mal als Sänger unterwegs war und Mitglied einer A Cappella-Gruppe aus Frankfurt. Und mit dieser A Cappella-Gruppe habe ich tatsächlich einen Workshop hier in Engers belegt mit dem Hilliard-Ensemble damals und das war im Jahr 2000. Und da gab es hier die Landesmusikakademie im Meisterhaus noch gar nicht, sondern es war eher so eine Idee, die ab und zu Workshops veranstaltet hatte. Und das war in Kooperation damals mit dem Kultursommer Rheinland-Pfalz und der Villa Musica, gab es diese A Cappella-Woche hier in Engers. Und da war ich damals als Kursteilnehmer, wie gesagt, inzwischen über 20 Jahre her. Aber das half mir, mich zu erinnern, dass es hier doch ein schöner Platz ist. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich eine Bewerbung dann in Erwägung gezogen habe.
Okay. A Cappella-Gesang. Ich habe es ein bisschen versäumt, vorhin im Intro darauf hinzuweisen, denn das ist jetzt die zweite Weihnachtsausgabe von Jeder ein Ferscht. Also bisher war es noch nicht so ganz festlich und jetzt kommt die Attacke. Kann denn jemand, der schon mal in der A Cappella-Gruppe gesungen hat, kann der denn spontan hier ein kleines weihnachtliches Intermezzo in den Podcast einbringen?
Intermezzo schon, aber ob es jetzt erfreut und ob es weihnachtlich wird, das ersparen wir uns mal an der Stelle lieber. Nein, A Cappella-Gesang bezaubert ja auch gerade deswegen, dass er mehrstimmig ist.
Stimmt.
In der Regel. Und wenn jetzt einer ein Melodieleinchen hier singt, das ja. Nein, lassen wir das mal.
Aber, wir können auch zu zweit.
Okay.
Aber dann sollten wir vielleicht vorher noch ein paar Tage hier Landesmusikakademie buchen, damit es dann hinterher auch anzuhören ist.
Da könnte ich auch direkt ein paar Dozenten und Workshops empfehlen.
Und wie war, also das heißt, du kanntest den Ort schon, aber dieses Gebäude als solches noch nicht, also als du selbst die Erfahrung gesammelt hast hier mit einem Workshop, gab es das in der Form noch nicht. Und kannst du dich erinnern, als du dann zum ersten Mal hierher gekommen bist? Ich nehme an, in so einem Bewerbungsverfahren, also wenn man sich auch gerade darum bewirbt, Chef zu werden, da ist das ja sicherlich nicht mit einer schriftlichen Vorstellung getan. Da fährt man sicherlich mal hin. Kannst du dich da noch dran erinnern, als du zum ersten Mal dann hier hingekommen bist?
Ja, also zunächst mal, als ich damals hier war, im Jahr 2000, da standen erstens noch die Bäume im Schlosshof. Und mir ist das Meisterhaus damals überhaupt nicht aufgefallen. Das stand tatsächlich so im Schatten, und war ja damals offensichtlich auch noch als Wohnhaus genutzt. Also da gab es jetzt keinen Bezug dazu, weil diese A Cappella-Woche auch sehr stark gebucht war, waren wir sogar außerhalb einquartiert, also nicht im Schloss, sondern bei den Palottinern in Fallendar, die prompt abbrannten in der Woche, wo wir da waren. Und da gab es tatsächlich ein großes Unglück, ein großes Feuer und ein Flügel.
Aber deine Band war nicht daran beteiligt?
Man weiß es nicht, denn der Brandherd war tatsächlich dort, wo unsere Zimmer waren. Oh. Man munkelte hinterher, dass da ein durchgebranntes, in der Steckdose vergessenes Ladegerät ursächlich war, was von meinem Zimmergenossen da drin in der Steckdose vergessen wurde. Also das war schon eine sehr prägende Erinnerung. Das erlebt man nicht jeden Tag, dass einem sein Hotelzimmer abbrennt, während man gerade irgendwo ein Konzert gibt. Das war das. Und als ich dann wiederkam, muss ich gestehen, habe ich es nicht wiedererkannt. Also das Schloss schon, aber durch dieses ganz veränderte Ambiente hier, ohne Bäume, ein nackter Schlosshof, der sich in der Sommerhitze dann auch natürlich immer noch wieder ein bisschen anders präsentiert. War schon schön, natürlich, klar. Ja. Man ist sofort bezaubert, aber hier das Bewerbungsgespräch fand dann im Meisterhaus statt und das war für mich natürlich dann auch Neuland.
Und wie war da so der Eindruck? Also der Eindruck sowohl von Engers als auch hier von dem Gebäude?
Ja, als ich hier war, da wusste ich schon, das würde ich gerne machen. Das Bewerbungsverfahren war auch ein bisschen kurios, weil ich wieder einmal natürlich die Bewerbungsfrist verpasst hatte und meine Bewerbung irgendwie nachgetropfelt ist, so ein paar Tage, nachdem eigentlich der Drops gelutscht war. Und dann,
das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass einem sowas passieren kann.
Nein, niemals. Ne?
Also da können wir uns die Hand geben, mir könnte sowas auch sehr gut passieren.
Und dann war ich noch so dämlich und habe die Einladung zum Bewerbungsgespräch zunächst abgesagt, weil ich in Zürich ein Konzert hatte, was mir attraktiver erschien zu dem Moment. Und dann waren die aber so gnädig hier, der Vorstand, dass es eine zweite Chance sozusagen gab, einen zweiten Termin, zu dem ich dann eingeladen wurde. Und dann stellte sich am Ende heraus, dass ich so eine Art lachender Dritter war, weil das ursprünglich ins Auge gefasste Bewerberfeld war plötzlich ausgedünnt worden. Einer zog zurück, ein anderer war aus anderem Grund uninteressant. Und dann hat man gemerkt, da gibt's doch jetzt noch mal diesen Elas, dann hören wir den doch mal. Und so habe ich am Ende dann hier das Rennen gemacht und muss ganz ehrlich sagen, bis heute nicht bereut.
Ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass Glück im Leben doch auch eine ganz große Rolle spielt. Also man kann natürlich sich ganz hervorragend vorbereiten und alles Mögliche tun, um dann das beste Resultat zu erzeugen. Aber genauso gut kann einem eben so der Zufall unter die Arme greifen und dann dazu führen, dass es zu einer glücklichen Fügung am Ende kommt.
Genau, ich bin ganz sicher und ganz überzeugt davon, dass am Ende immer alles so kommt, wie es kommen sollte oder musste. Das gilt für ganz vieles im Leben. Auch Dinge, die man zutiefst bedauert oder die einen vielleicht sogar mittelfristig in eine Krise stürzen. Wenn man diese Krise dann überwunden hat und irgendwann auf diese Zeit zurückblickt, dann erkennt man auch das Gute darin und dann merkt man, dass das alles seinen Sinn hatte. Und so sollte es irgendwie so sein, auch mit der verspäteten Bewerbung und auch mit der Arroganz des ersten abgesagten Treffens. Irgendwie sollte es so sein und na, dann soll es halt so sein.
Wie ist denn das überhaupt, so Akademieleiter ist ja jetzt kein Ausbildungsberuf und studieren kann man es glaube ich auch nicht. Und was macht man denn da überhaupt?
Ja, es ist tatsächlich eine Position, die eigentlich zwei Positionen sind. Und unsere Geschwisterakademien in den anderen Bundesländern, die haben meistens einen Verwaltungschef und einen künstlerischen Leiter. Der nennt sich meistens sogar Direktor.
Schön.
Schön, ne? Ich bin hier leider noch nicht Direktor. Nein, ich muss beide Aufgaben tatsächlich erledigen, die der Verwaltungsleitung, also gleichzeitig auch Geschäftsführung. Ich muss also schauen, dass hier die Buchhaltung stimmt, also zumindest bin ich verantwortlich dafür, dass das...
Ist ja eine schöne Aufgabe, das
sehr,
liegt dir sicher,
sehr
oder?
Sehr sinnlich, genau. Nein, wir haben sehr gute Kollegen, die machen das gut, aber man muss natürlich gucken, dass immer Geld da ist, dass man Zuschüsse beantragt, Verwendungsnachweise anfertigt, auch mal sich nach Projektmitteln erkundigt. Gleichzeitig haben wir hier natürlich auch einen Haufen Mitarbeiter, die wollen auch irgendwie betreut und angeleitet werden. Das ist so die Verwaltungsseite, und die künstlerische Seite ist dann die, dass man hier Inhalte natürlich festlegt, auch mal Schwerpunkte setzt und letztendlich das Programm der Workshops, aber da dran hängt natürlich dann auch das Programm der öffentlichen Veranstaltungen, das eben gestaltet.
Mhm. Also ganz schön vielseitig. Und
ja, aber vielseitig ist auch das, was mich rettet. Ich glaube, ich könnte nicht einen Job machen, in dem man tagtäglich in relativ schmalen, definierten Bahnen immer dasselbe macht. Also ja. Vielseitigkeit brauche ich, damit es mir nicht langweilig wird. Und das finde ich hier.
Vielseitigkeit, wie ist es denn, also ich selbst höre ja gern Musik, kann aber nicht wirklich welche machen oder traue mich nicht, wobei vielleicht, ich hoffe, ich kündige es jetzt zum zweiten Mal an, ich werde ja bald ein Gespräch mit Peter Dümmler führen, hier für den Jeder in Ferscht Podcast, der ja immer dafür sorgt, dass der so gut klingt. Und wenn das dann soweit ist, dann wird man, also dann können wir doch mal den Dreh machen, wo wir vorhin schon mal waren. Da wird man mich dann auch singen hören. Ja, doch. Ja, ich traue mich, das wird dann auch kommen. Aber was ich schon häufig gehört habe, ist, dass es bei Musikern, ähnlich wie in anderen Gewerken, dass es da auch so bestimmte Charaktere gibt, die sich bei bestimmten Instrumenten finden. Kannst du, da du ja hier doch dann wirklich mit einem sehr breiten Spektrum an Menschen zu tun hast, die in den unterschiedlichsten Sparten unterwegs sind. Kannst du das so bestätigen? Ist das so, dass es irgendwie die Violinisten-Typen und die Perkussionisten gibt und so weiter? Oder ist das Aberglaube?
Also ein Stück weit stimmt's, ein Stück weit natürlich auch nicht, wie bei den Fußballern. Man sagt ja, Torwart und Linksaußen, die haben einen an der Waffel oder die sind einfach besondere Typen. Aber es gibt genauso die Vertreter, die man nicht sofort erkennt. Also, es ist schon was dran, dass Blechbläser immer eine Kiste Bier unter dem Stuhl stehen haben und Streicher eher die Feingeister sind. So könnte man... Es gibt viele Beispiele, die das verifizieren. Aber ich würde jetzt viele Geiger oder Bratscher nicht unterscheiden wollen von Cellisten oder Flötisten, außer dass sie immer diesen berühmten Fleck da am Hals haben. Ne? Da kann man sie immer ganz gut dran erkennen. Also auch Kontrabassisten, das ist natürlich, man sagt oft, die haben eine große Affinität zu ihrem Instrument. Also sie sind oft genauso wie ihr Instrument. Ne? Mhm. Gutmütig, groß, schlicht. Ja, aber es sind Klischees. Aber irgendwas führt ja auch dazu, dass es diese Klischees gibt. Ne? Ja. Insofern ist da viel dran. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Musikerwitze, die irgendwo dann einen wahren Kern haben. Ja.
Fällt dir spontan einer ein?
Natürlich wieder nur gemeine. Ja, stehen zwei Percussionisten auf dem Dach eines Hochhauses und haben beschlossen, ihrem Leben also ein Ende zu setzen, weil das alles keinen Sinn hat. Nehmen sich bei der Hand und wollen gemeinsam springen und sagen dann wenigstens einmal im Leben zusammen musizieren oder zusammen was machen. Badum! Ja, gemein.
Ja, okay. Also der mir da noch einfällt, den bringe ich jetzt hier live nicht zustande. Vielleicht auf Hörerwunsch dann zukünftig mal vorbereitet oder im Studio eingesprochen.
Können wir mal eine Witzfolge machen.
Nicht schlecht. Etwas, was hier im Zusammenhang mit der Landesmusikakademie ich habe ja einige Konzerte besuchen dürfen, Thema, was da glaube ich ganz zentral ist und was insbesondere die Einbettung dieses Institution hier in Neuwied und in Engers ausmacht, ist ja der Förderkreis. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, was es damit auf sich hat, und du darfst dann auch gerne Werbung dafür machen.
Oh, kriege ich einen Werbeblock. Ja. Gut, okay. Ja, zunächst mal hatte ich festgestellt, als ich hier anfing, dass die Landesmusikakademie keinen Förderverein hat. Mhm. Und das hat mich schon erstaunt, weil heutzutage hat jedes Schulorchester hat einen Förderverein. Mhm. Fast jede kulturelle Institution hat zu Recht einen Förderverein. Denn der Sinn ist ja dann quasi aus der Öffentlichkeit, aus der Bevölkerung Unterstützung zu generieren. Mhm. Zunächst mal natürlich pekuniär, also Geld schadet nie, um zusätzlich zum Budget, was im Kulturbereich ja immer schmal und zu klein ist, dann nochmal so ein Beiboot zu haben, was für gewisse Anschaffungen oder Möglichkeiten dann sorgt. Aber natürlich auch einen gesellschaftlichen Rückhalt zu finden und zu bilden, abseits des Gedankens Geld einzusammeln. Ja. Und das fand ich schon nötig, dass wir das auch hier installieren, gerade weil wir ja durch diese Politik der offenen Türen, sage ich mal, dass wir versuchen, möglichst viel von unserem Schaffen auch mitzuteilen der interessierten Bevölkerung und möglichst viel die Chance geben, auch vorbeizukommen und Dinge kennenzulernen. Also sind wir sehr darauf angewiesen, dass wir uns hier in unserer Umgebung auch gut mitteilen können. Und dann lag der Gedanke natürlich nahe, da auch so eine Art Freundeskreis zu installieren. Also haben wir das Freundeskreis genannt und haben es gegründet vor knapp 5 Jahren mit der Beteiligung von einigen Politikern, die beiden Pfarrer waren dabei, der Geschäftsführer vom benachbarten Heinrichhaus war dabei, wir hatten so einen Querschnitt hier der Bevölkerung da und haben dann versucht, Mitglieder zu rekrutieren. Das ging sehr erfreulich und hat einen wahren Schub, also einen Boom genommen durch die letzten beiden Sommer, wo wir dann hier in die Stille der Corona-Lähmung hinein den Akademiesommer installiert haben mit 20 Konzerten im letzten Jahr und 35 Konzerten in diesem Jahr. Die haben natürlich so viel positive Rückmeldung gebracht aus der Bevölkerung oder aus den Gästen, die aber ja vorwiegend hier auch der Nachbarschaft auch entsprangen. Und da haben wir es natürlich nicht versäumt, immer schön darauf hinzuweisen, dass der Freundeskreis hier eine ganz große Rolle spielt, auch in der Durchführung, in der Abwicklung der Konzerte. So viele Menschen haben geholfen, die Stühle hinterher wieder wegzutragen und haben tatsächlich das zu so einem Gemeinschaftserlebnis werden lassen, dass wir da in den beiden letzten Sommern über 80 neue Mitglieder begrüßen konnten. Jetzt stehen wir bei ungefähr 120 Mitgliedern. Mhm. Jedes Mitglied bestimmt seinen Förderbeitrag selbst, weil wir da gar keine Hemmschwelle setzen wollten. Es gibt ja Kulturfördervereine, die geben vor, dass man mindestens so und so viel Euro pro Jahr spenden soll, um zu dem erlauchten Kreis der Förderer dazugehören zu dürfen. Genau das wollten wir nicht machen. Wir wollten jedem die Möglichkeit geben, im Sinne dieser Großfamilie, dieser gesellschaftlichen Komponente dann auch dabei sein zu können. Mhm. Und das ist ganz schön zu sehen, was dann passiert. Wir haben natürlich Mitglieder, die haben einen Jahresbeitrag von 24 oder 30 Euro. Und die sind uns genauso lieb wie die, die wirklich besser gestellt sind und uns eine deutlich, deutlich höhere Summe dann pro Jahr zur Verfügung stellen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Durchschnittsbetrag dieser Förderbeträge im Moment viel höher liegt, als er gelegen hätte, wenn wir eine Summe fest vorgegeben hätten. Mhm. Aber wir haben mehr Mitglieder dadurch und das ist schön.
Und das sind dann sicherlich Menschen halt hier aus der Region, aus Engers, aus Neuwied.
Genau, das geht von Andernach bis Fallenda, auch den Berg rauf Richtung Dierdorf, Koblenz natürlich. Das sind auf der einen Seite viele Nachbarn, die irgendwann entdeckt haben, dass das Gute so nahe liegt.
Ja.
Und es sind Musikfreunde, die eben auf der Suche sind nach neuen Dingen, nach Vielfalt, also die jetzt nicht unbedingt das professionelle Niveau suchen und brauchen, um glücklich zu sein, sondern die ehrliche, handgemachte, beglückende Musik auf jedem Level kennenlernen wollen.
Wenn hier jetzt, es werden ja diese Workshops und Gruppenarbeiten und solche Dinge, also dass Chöre oder Bands oder Orchester oder welche Zusammenstellung auch immer, haben wir ja drüber gesprochen. Wie entsteht denn da der Kontakt? Also jetzt mal andersrum gedacht. Wenn ich jetzt selbst irgendwie aktiver Musiker bin, in welcher Konfiguration auch immer, und sagen mir, Mensch, hier so eine Akademie, das ist ja eine tolle Sache, da würde ich auch gerne mal mit meiner Band, mit meinem Orchester ein paar Tage verbringen. Also es gibt wahrscheinlich einige, die schon 20 Mal hier waren und wo dann gibt es einen Anruf und dann macht man einen Termin und gut ist. Aber jemand, der jetzt noch nicht hier war oder eine Gruppe, die noch nicht hier war, wie entsteht so ein Erstkontakt? Wie kann man überhaupt hier hinkommen, wenn man sagt, wir würden das gerne mal nutzen, diese Infrastruktur?
Also häufig entsteht der Erstkontakt durch eine Kursteilnahme, dass ein Musiker bei einer Fortbildung hier aufschlägt.
Mhm.
Eine große Rolle spielen dann natürlich auch die Lehrerfortbildung, weil wir vom Land quasi den Auftrag haben, die Musiklehrer des Landes fortzubilden, alle Schularten. Und viele Teilnehmer dieser Fortbildung sind ihrerseits dann wiederum Teil oder Leiter von Ensembles.
Mhm.
Und die lernen dann das Haus kennen und die Infrastruktur und würden halt gerne kommen und setzen sich dann mit uns in Verbindung und suchen mehr oder weniger verzweifelt nach einem freien Zeitfenster. Denn das muss man dazu sagen, das ist letztendlich ein Luxusproblem für uns. Wir sind gnadenlos überbucht zu Normalzeiten und jetzt aber auch, weil die Kapazität durch die Abstandsgebote natürlich ein bisschen gesunken ist. Aber
ja.
Wir finden zum Beispiel für das Jahr 2022 kaum noch Kapazitäten an irgendeinem Wochenende. Das ist ausgebucht bis tief ins Jahr 2023 hinein. Es sei denn, man kommt jetzt vielleicht mit einer kleinen Band oder mit einem A cappella, Sextett. So, das kriegen wir noch irgendwo dazwischen. Aber ein Chor oder ein Orchester in voller Größe hat hier keine Chance im Moment.
Das heißt, ihr müsstet eigentlich ein zweites Meisterhaus haben oder ein drittes oder...
Ja, ein zweites und ein drittes. Und wir brauchen noch was anderes als ein Meisterhaus. Wir brauchen im Prinzip einen Orchesterprobensaal.
Mhm.
Denn wir haben da zwar eine Lösung und die Engerser wissen das, dass wir mit großer Freude auch die Aula des Heinrichhauses mit einbeziehen in unser Raumprogramm. Aber da muss man wissen, dass das zunächst mal ein Schulraum ist und auch immer die schulische Nutzung da Vorrang hat. Und das bedeutet für uns, dass wir keinen Zugriff auf diesen Raum haben tagsüber, es sei denn, es sind gerade Schulferien.
Ja.
Und das betrübt mich natürlich. Als Akademieleiter muss ich vielen Orchesteranfragen Absagen erteilen, nur weil halt zufällig gerade keine Schulferien sind.
Mhm.
Und ich wag's kaum, dir zu sagen, was da alles für Orchester dabei waren, die wir hier aus diesem Grunde nicht beherbergen konnten, was ein Wahnsinnsrenommee und Gewinn gewesen wäre für die Region hier.
Tja, aber ich habe ja schon mal so durchgehört, dass es da vielleicht Perspektiven gibt, wo sich noch was tut. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen möchtest oder ob manchmal ist ja auch ganz gut, wenn man die Dinge noch ein bisschen zurückhält, bis sie spruchreif sind.
Ja, wir können ja schon mal ein bisschen was verraten, oder? Nein, es gibt Planungen, das weiß man auch hier und da schon. Es gibt ein Gelände am Ostrand von Engers, also hin zur Bendorfer Grenze. Hinterm Netto, zwischen Netto und Rhein, gibt es eine Wiese und wir kennen den Besitzer, das ist die Firma Kann. Und man hat uns da freundlicherweise ein gewisses Baufenster reserviert, auf dem wir also bauen könnten, wenn dann irgendwann mal klar ist, was genau wir eigentlich noch brauchen an Räumen. Das bezieht sich ja auch auf weitere Segmente, wie zum Beispiel, brauchen wir noch neue Übernachtungszimmer oder nicht, wenn dann irgendwann die Proberaumkapazität gestiegen ist. Brauchen wir vielleicht neue Verwaltungsräume, weil wir ja auch viele Musikverbände hier langsam ansiedeln in Engers. Also der Chorverband des Landes hat seine Geschäftsstelle bereits in Engers, der Landesmusikverband, das ist der Dachverband für die Musikvereine und Spielmannszüge und sowas. Die kommen auch mit ihrer Geschäftsstelle nach Engers. Wir haben einen neu gegründeten Jazzverband Rheinland-Pfalz, der auch noch Büroräume braucht. Also man hat eine unfassbare Chance, hier ein Zentrum der musikalischen Bildung anzusiedeln. Dafür braucht man aber auch wieder Raum. Ja. So, und das ist gerade ein Prozess, der läuft, die Feststellung des Bedarfs und am Ende natürlich auch, das ist ja immer so, die Finanzierung, wie kann das alles laufen. Aber die Signale auf der politischen Ebene, sowohl hier lokal, regional als auch die Landesebene, die sind schon sehr gut, die wir da erhalten. Also es ist sehr motivierend, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Und vielleicht eines schönen Tages, wenn wir beide noch leben, kann man dann einen größeren Saal hier in Engers noch wieder eröffnen.
Tja, das wäre schön. Wir haben es jetzt mehrfach, oder ich habe es mehrfach so ausgesprochen und wir haben es so als ein bisschen selbstverständlich. Ein Meisterhaus ist jetzt auch nichts, was für Sie selbst erstmal spricht. Vielleicht kannst du da auch nochmal ganz kurz erklären, was für Meister haben denn dafür gesorgt, dass es dieses Haus gibt, oder also warum trägt es diesen Namen überhaupt?
Wie gesagt, es war ein Wohnhaus und es war immer Wohnhaus. Also es waren hier immer schon Wohnungen drin in den drei Stockwerken. Und zwar waren das die Handwerksmeister des Heinrichhauses, die dort quasi die Werkstätten geleitet haben, die es ja auch schon sehr, sehr lange gibt.
Und hier also in der Zeit, als das Schloss auch noch unter Heinrichhaus war, genau. Sozusagen.
Aber es war ja immer schon mehr als das Schloss. Ne? Ja. Und diese Werkstätten, die heutzutage als Inklusionsbetriebe quasi bekannt sind, die gab es ja auch schon immer. Und die entsprechenden Meister wohnten mit ihren Familien hier in diesem Haus. Anfänglich. Später wurde es dann etwas offener und es waren im Prinzip irgendwie normale, in Anführungszeichen, Engerser Familien. Wir hatten hier auch mal eine Kursteilnehmerin, die richtig verklärt mal hier durch genau diesen Raum lief, in dem wir gerade sitzen. Und ich dachte, jetzt muss ich mal fragen, ob ich der Frau irgendwie helfen kann. Die war etwas desorientiert, wirkte sie.
Ja.
Und ich dachte, sorry, kann ich helfen? Und da meinte sie, nee, das ist tatsächlich da rechts, das kleine Räumchen, das ist mein Kinderzimmer. Und hier laufen wir gerade durch mein ehemaliges Wohnzimmer. Das war schon berührend auch. Ich habe mich dann ganz lange mit ihr unterhalten und quasi, es war auch für die was ganz Besonderes, hier wieder zu sein.
Ja. Ähnliches Erlebnis hatte ich jetzt vor ein paar Tagen. Das war nicht exakt das Zimmer, aber ich habe als Kind eine Zeit lang in einem der damals Neubauten im Raiffeisenring gewohnt. Und die sind ja nur, heute sagt man Copy-Paste, also da gibt es diese Häuser, von denen es da dann, weiß nicht, ich würde mal so schätzen, 60 bis 80 Stück gibt. Und da hatte ich kürzlich Gelegenheit, dass ich in einer Wohnung war, die praktisch spiegelverkehrt die Wohnung war, in der ich als Kind ein paar Jahre verbracht habe. Also da war die Situation ein bisschen eine ähnliche wie jetzt. Ich dachte, Mensch, irgendwie wirkt es doch etwas vertraut hier. Und wenn man da durchgeht, dann, also ich brauchte nicht fragen, wo die Toilette ist.
So ja, das, aber auf der anderen Seite,
ja,
eben. Wegen spiegelverkehrt.
Genau. Aber sonst halt wirklich deckungsgleich. Und ja, wir haben über die beiden Gebäude und wir haben über Infrastruktur gesprochen. Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen was zu sagen, was vielleicht zu dem neuen Stück, das uns gerade hier in diesem Raum Gesellschaft leistet, aber auch so insgesamt, was macht denn die Infrastruktur hier aus? Was gibt's denn hier so alles?
Also zunächst gibt's natürlich einen Mix aus Übernachtungsräumen und Proberäumen. Ursprünglich von 2003 bis 2010 gab es tatsächlich nur das Meisterhaus und die Studios im Schloss Engers, die zur Mitnutzung vorgesehen waren für die Landesmusikakademie. Das heißt, man hatte irgendwie 3 bis 6 Studios und 50 Betten in 15 Gästezimmern. Und man hat natürlich dafür gesorgt, dass es eine gewisse musikalische Grundausstattung gab. Also oben das Dachgeschossstudio, da wurden 2 Flügel aufgetrieben, die dort abgestellt wurden. Der eine kam aus SWR-Beständen, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, weil der irgendwie aus den Büchern des SWRs rausgefallen ist und offiziell gar nicht mehr existiert. Ja, der andere kam noch dazu. Dadurch ist das Dachgeschossstudio auch einer der ganz, ganz wenigen Räume landesweit, die mit 2 Flügeln ausgestattet sind. Mhm. Dafür haben wir sonst im Haus leider keinen Flügel gehabt, bis vor kurzem. Wir haben ein breites Spektrum an Orff'schem Instrumentarium für die Lehrerfortbildung oder auch eben im Bereich elementare Musikpädagogik. Wir haben einen gewissen Bestand an Veranstaltungstechnik mit Verstärkern, Gitarrenverstärkern, Mischpult, Beleuchtung. Da kam natürlich immer jedes Jahr ein bisschen was dazu. Und als man gemerkt hatte, in den ersten Jahren, dass die Kapazität hier bei weitem nicht reicht, da wurde dann der Musikerhof gebaut. Sieht eigentlich auch alt aus, das ist das Gebäude da an der Straßenecke direkt gegenüber, weil es eben sich anpassen sollte auch in das Gebäudeensemble, was es da gibt. Da ist inzwischen unsere Rezeption drin und nochmals 15 Gästezimmer, die aber ein bisschen kleiner, ein bisschen moderner sind, so auch echte Einzelzimmer und Doppelzimmer, nochmals 30 Betten. Also haben wir jetzt 80 Betten in 30 Zimmern und konnten vor ein paar Tagen einen sehr schönen Nachwuchs in Form von 2 Flügeln begrüßen. Der eine, darüber wurde auch öffentlich geredet, steht jetzt im alten Rathaus. Mhm. Das alte Rathaus ist für uns auch ein ganz wertvoller Raum, der jetzt kürzlich nach der Sanierung erst für uns quasi sich erschlossen hat, weil die Stadt Neuwied, als es darum ging, das Gebäude aufwendig zu sanieren, von vornherein gesagt hat, wir machen das nur, wenn es hinterher auch ordentlich genutzt wird.
Ja.
Und die Engerser Vereine, für die dieses Gebäude natürlich auch ganz wichtig ist, die nutzen das natürlich und werden das hoffentlich auch sehr stark tun für ihre Versammlungen, Sitzungen und Veranstaltungen. Aber es bleiben halt sehr, sehr viele Zeitfenster offen. Und die wollte man dann der Landesmusikakademie zur Verfügung stellen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, so ein tolles Gebäude. Und für uns ist ein musikalischer Raum noch viel wertvoller, wenn da auch ein Tasteninstrument drin steht. Also haben wir über die Spende des Freundeskreises übrigens einen kleinen Flügel besorgt, der jetzt...
So ein Taschenflügel.
Ja, aufblasbar natürlich. Ne? Nee, der ging gerade so durchs Treppenhaus. Das war sehr abenteuerlich.
Habt ihr das vorher ausgerechnet? Oder?
Wir standen da tatsächlich mit dem Zollstock und haben festgestellt, dass es wahrscheinlich passt, vielleicht aber auch nicht. Und dann war nach 1,5 Stunden zu siebt war der Flügel dann drin, oben im Rathaus. Im
und auch Ratsaal. Noch vollständig.
Und alles ohne noch Knochen. Dran, genau. Und seitdem wohnt er da und steht eben dann auch allen Nutzern des alten Rathauses zur Verfügung. Und gleichzeitig kam noch ein wunderschöner neuer Flügel, der jetzt ein weiteres Studio, nämlich das, in dem wir gerade hier sitzen, bereichert, ein B-Flügel der Firma Seiler, so dass wir jetzt insgesamt wieder ein Stückchen besser ausgestattet sind als Akademie und den nächsten Schritt da gegangen sind.
Ja, ich kann da nur wünschen, dass noch viele dieser Schritte folgen, weil ich empfinde es tatsächlich als eine ungeheure Bereicherung und insbesondere diese Öffnung, also dieses, da sollten wir gleich dann auch noch drüber sprechen, über diese Historie der Hofkonzerte, also du hast es ja schon mal angedeutet vorhin, aber ja, dass man einfach merkt, das ist hier nicht ein Fremdkörper, das ist nicht etwas, was da irgendwo stattfindet und was im Akademiker-Himmel stattfindet und alle, die dem zu Füßen stehen, kriegen davon eigentlich gar nichts mit, sondern dass ihr wirklich ein intensives Bestreben habt, hier auch in der Region wahrgenommen zu werden und da auch was zurückzugeben. Das finde ich ganz toll. Also von daher magst du vielleicht so auch knapp nochmal erläutern, wie das mit den Hofkonzerten, was da für eine Historie dahinter steckt, wie das entstanden ist und vielleicht auch ein persönliches Highlight mal in den Raum stellen.
Ja, zunächst mal finde ich ganz wichtig, was du sagst. Der Kontakt zur Nachbarschaft, der ist uns hier ganz wichtig. Auch deswegen, weil wir sie ja tatsächlich auch ausreichend nerven. Manchmal vermutlich, wenn hier die Fenster offen sind im Sommer. Und unter Corona-Zeiten musste man ja sogar, war man angehalten, immer schön zu lüften, also immer schön die Fenster offen zu haben. Das hat bestimmt der eine oder andere mitgekriegt. Und ich sehe vollständig ein, wenn einem nicht immer alles gefällt, was man hier so zu hören bekommen hat.
Musik ist ja schon auch ein bisschen Geschmackssache.
Ist auch manchmal mit Geräusch und Tönen verbunden.
Stimmt, ja.
Und von daher war es mir immer ganz wichtig, das Ohr nah dran zu haben, auch an der Nachbarschaft. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich begeistert von dem Kontakt, der auch entstanden ist, von dem Feedback. Also man hat mir auch ganz klar zu verstehen gegeben, dass man es sehr schätzt, dass man mitgenommen wird auf der Reise, was die Akademie so macht, und dass man eine Chance hat, auch Dinge kennenzulernen und zu verstehen, um dann zu sagen, gefällt mir oder auch gefällt mir nicht dieses Mal. Und so wurden wir ermutigt, dann in dem Sommer 2020, letztes Jahr, wo wirklich alles stillstand und eine ganz unerträglich triste Atmosphäre herrschte, dann aus der Not heraus zu überlegen, was können wir denn überhaupt machen, um mal was da jetzt anzubieten. Und dann habe ich überlegt, dass wir ja ganz viele tolle Gäste gehabt hätten, die dann quasi gekommen sind und symbolisch mehr oder weniger für das, was sie eigentlich hier getan hätten, dann ihre Arbeit im Hof draußen vorstellen. Das war also auch als Spiegel der Akademiearbeit wieder zu verstehen. Während dieses Jahr ganz viele Ereignisse oder sogar überwiegend die meisten tatsächlich der Akademiearbeit entsprangen. Also das waren dann genau die Musiker, die hier gerade geprobt haben oder auch mal Kursteilnehmer, Dozenten, die dann am Anfang oder am Ende eines Workshops dann sich draußen aufgestellt haben und das Konzert dann gegeben haben.
Ja.
Mein Highlight, boah, also du weißt, ich bin A Cappella-Freund und wir haben es tatsächlich geschafft, in diesem Jahr zwei der weltbesten A Cappella-Gruppen hier bei uns in den Hof zu stellen. Ende Juni Singapur und im September dann noch Amarcord. Das waren sicherlich Highlights. Und ich bin tatsächlich auch ein großer Jazz-Freund und wir hatten ganz herausragende Jazz-Kombos hier auch.
Unter anderem sogar einen Jazz-Generalsekretär.
Richtig, einen singenden Jazz-Generalsekretär. Ja, den Mirko Meurer, der uns auch hier beim Advent, am ersten Advent, als wir unser kleines symbolisches Adventsfeuer als letztes mickriges Überbleibsel des ursprünglich geplanten Nussknackermarkts in Engers.
Ja.
Der hat hier uns mit Weihnachtsliedern beglückt. Aber auch sein Lehrer, und der gehört nun wirklich zu den Jazzgrößen in Deutschland, der Alexander Gehlhausen, war auch hier und hat einen Sinatra-Abend gesungen. Das waren tolle Abende, wirklich, die auch sehr von der Stimmung natürlich gelebt haben. Man hat dann irgendwann gemerkt, dass man da einen Volltreffer gelandet hatte mit der kleinen improvisierten Bühne vorm Hauseingang und den Blick aufs benachbarte Schloss, aber auch auf den Rhein runter. Es war schon eine sehr idyllische Atmosphäre.
Ja, und ist ja auch ganz verblüffend, denn in dem Moment, wo halt dieser Eingangsbereich als Bühne genutzt wird und dieser leicht ansteigende Hofbereich als Publikumsbereich, dann sieht man das und denkt, ja, das ist ja wie dafür gemacht, und aber es musste erst eben eine Notsituation entstehen, aus der heraus dann das wirklich zu einem Konzertort geworden, zu einem regelmäßigen Konzertort geworden ist, wo man sagt, ja, wenn vielleicht jetzt ein sehr sorgfältiger Planer irgendwas sich ausgedacht hätte, das diesem Zweck dienen soll, ob das dann so gut funktioniert hätte wie dieses Provisorium, ja, weiß man nicht. Manchmal sind ja die Sachen einfach so, wie sie entstanden sind, das Beste.
So ist das. Wir haben uns das quasi nach und nach erobert. Und die ersten Konzerte waren wirklich sehr improvisiert. Wir haben den Musikern gesagt, das da ist die Bühne und damit war das die Bühne. Man muss es einfach definieren. Und jetzt am Schluss hatten wir wirklich ein sehr eingespieltes Team, was die Stühle aufgestellt hatte und dann am Ende wieder weggeräumt hat. Wir hatten professionelle Beleuchtung angeschafft oder anschaffen können auch, die den Bühnenbereich dann auch ausgeleuchtet hat. Wir sind immer besser geworden, was den Sound angeht. Also am Ende war es dann richtig, richtig gut. Und wir sind wirklich sehr neugierig, was das nächste Jahr so bringt.
Ja, und eine professionelle Benebelungsanlage, wenn man so will, auch in Form eines...
Ja, du meinst den Ausschank?
Ja.
Ja, auch sehr professionell anerkannt, gute Weine.
Das will ich jetzt nicht noch vertiefen, aber es ist eben tatsächlich so, dass hier bei den Konzerten es eben auch diesen Ausschank gibt. Und das ist ja im Zusammenhang mit Musik sicherlich nicht das Verkehrteste. Ich gehe jetzt mal nahtlos zu meinem Standard über. Ich könnte mir ungefähr vorstellen, was die Antwort sein könnte, aber nichtsdestotrotz, dein persönlicher Lieblingsort hier in und um Neuwied?
Das ist die Terrasse zwischen Meisterhaus und Schloss.
Ja.
Überraschend.
Hätte ich drauf kommen können. Ja, also da vielleicht hätten wir vorher wetten sollen, ob ich's weiß. Ja, aber ist ein toller Ort und ja, ich gucke hier gerade nochmal zum Fenster raus, auch wenn wir jetzt Mitte Dezember haben und es ja würde schon der weihnachtliche Schnee liegen, dann wäre es vielleicht noch etwas charmanter. Die kahlen Bäume hier am anderen Ufer im Moment wirken jetzt nicht so einladend, aber trotzdem. Ja, wenn der Rhein draußen vorbeifließt, das ist schon was ganz Besonderes, was nicht jeder so alltäglich genießen kann.
Absolut, er inspiriert auch. Und wenn man mal irgendwie eine Pause braucht, dann reicht's wirklich, sich ans Fenster zu setzen und mal ein bisschen den Rhein anzugucken, die Schiffe, die vorbeifahren, und dann kommt man wieder ein Stück runter und dann geht's auch wieder weiter. Also es ist sehr, sehr wohltuend.
Merkt auch, dass die Dinge, die einem vielleicht einen Moment lang groß vorkommen, diese Größe dann doch nicht haben. Denn wenn man sich vorstellt, wie lange der hier schon so vorbeifließt und ja immer gleich ist und doch auch immer anders ist, ja, da wirken andere Sachen dann vielleicht nicht mehr ganz so relevant.
Und er wird noch vieles sehen, was wir vielleicht nicht mehr mitkriegen oder was wir jetzt noch nicht erwarten.
Ja.
Wer weiß.
Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass das Ganze hier am Ende dann wieder entsprechend professionell klingt. Dafür sorgt Peter Dümmler von Merlin Sound. Da nochmal ganz herzlichen Dank in die Richtung und überall hin die Empfehlung, wer irgendwas mit Musikaufzeichnung, mit Musikmischung zu tun hat, der wendet sich an Merlin Sound in Heddesdorf. Ich glaube, das war's, oder hast du noch irgendein Anliegen, was du anbringen möchtest?
Du, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden, habe ich das Gefühl, aber nein.
Also ich glaube, wir haben so ein bisschen die Darstellung dessen, was die Landesmusikakademie so macht und wie sie hier verwurzelt ist, ganz gut darstellen können. Wird's jetzt im Winter noch Konzerte geben oder ist da jetzt eher ein bisschen Sendepause?
Ja, wir haben ja im Moment eine Zeit von sehr großer Nervosität und die Abschlusskonzerte, die geplant waren, die wird es auch geben, aber eher in einem ganz intimen, internen Rahmen. Also die Gäste, die sich mal vor ein paar Wochen angemeldet hatten, die sollen natürlich gerne kommen und wir laden punktuell auch Mitglieder unseres Freundeskreises ein, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen ein bisschen die Simulation einer Konzertatmosphäre, auch aus pädagogischen Gründen, damit die Kursteilnehmer einfach auch diesen Teil ihrer Arbeit auch trainieren können.
Ja.
Also es gibt was, ich sage jetzt mal nicht Termine, sonst gibt es gleich wieder einen Run, aber auch im Januar wird es ein paar vorsichtige, klein besetzte Ereignisse geben und ich hoffe natürlich, wie wir alle, dass wir dann ohne Omikron-Welle das Frühjahr sehen und überleben werden und dann wieder mehr Aktivität auch möglich sein wird.
Ja. Wer wissen möchte, was so ansteht, kann ich auch mal loben. Ihr habt eine sehr gut gepflegte Webseite, wo man tatsächlich auch alles finden kann und wo auch die Veranstaltungen gut und umfangreich angekündigt werden. Wie ist die Adresse?
Die Adresse ist www.landesmusikakademie.de, schlicht also, und ergreifend.
Habt ihr ein bisschen Glück gehabt? Also habt ihr euch gesichert, bevor die von den anderen Ländern kommen
konnten? Offensichtlich waren wir die Ersten. Ja. Ja, das macht meine liebe Kollegin Angelika Hollmann sehr gewissenhaft und fleißig, hält das immer auf dem aktuellen Stand. Da gibt es einen Reiter namens Veranstaltungen und da sieht man eigentlich immer, was gerade aktuell im Angebot ist.
Ja. Das dann vielleicht noch zur Überleitung und zur Ausleitung, dass Angelika heute hier nicht dabei ist. Das liegt schlicht daran, dass sie nicht hier ist, sondern ein bisschen verreist. Und als wir darüber gesprochen haben, mir war es eigentlich ein Anliegen, mit euch beiden zu sprechen. Und dann haben wir aber gesagt, und ich habe das eigentlich dann spontan entschieden, ich glaube, dass sie eben durchaus auch ein eigenes Gespräch wert ist und als Gast dann in absehbarer Zeit auch hier bei Jeder und Fersch dabei sein wird. Und ich habe mir da auch schon ein Projekt ausgeguckt, was mich sehr berührt und anrührt und von daher wird es im Jahr 2022 sicherlich auch dieses Gespräch geben, vorausgesetzt, sie ist nicht so publikumsscheu.
Kann ich jetzt runtergehen in den Keller und sie rauslassen?
Ja, jetzt ist auch vorbei, jetzt ist dann auch für jeden Fersch das Jahr 2021 vorbei, im nächsten Jahr geht's weiter in dem jetzt inzwischen gewohnten Rhythmus. Mir fallen immer noch genügend Leute hier aus Neuwied und Umgebung ein, die einiges zu erzählen haben. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich kann jeden nur einladen, schaut euch die Webseite hier an, guckt, wann hier Veranstaltungen sind und nehmt gerne mal an den Konzerten teil. Ich habe es noch nicht einmal bereut und ich habe hier schon einige gesehen. Das war's mit dieser Episode. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Horst.
Der musste noch sein.
Ja, das ist allerdings ein Insider. Ihr könnt dann mal nachrecherchieren, ob ihr irgendwas dazu rausfindet. Jedenfalls habe ich den Rolf schon mal zum Horst gemacht. Das war's bei Jeder und Fersch. Tschö, Söte Klaasens Rainer.
Kennen keine Ärger, drum wären wir um den Kopf. Bei uns ist jener der Letzte, bei uns ist jener der Erste. Ob der Dünnste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.